Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer. Heute berichten wir über Ägyptens erstes internationales Hörspielfestival. Wir porträtieren die Geräuschemacherin Annika von Trier und bieten Ihnen einen kritischen Überblick über die anstehenden Hörspiel-Ursendungen im Juli. Doch zunächst geht es um das aktuelle Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von den Juroren der Akademie der Darstellenden Künste wurde eine Produktion des WDR. Türken, Feuer von Özlem Özgül Dündar. Das Stück thematisiert den ausländerfeindlichen rassistischen Brandanschlag von Solingen im Mai 1993 und gibt den Opfern des Attentats eine Stimme.
Ja, das ist schlimm, wie sie aus dem Fenster gesprungen ist mit dem Kind in den Armen. Und dann versucht man sich das vorzustellen. Versuchen Sie sich das vorzustellen. Also ich versuche mir das natürlich vorzustellen. Ja, in den Medien wird das so beschrieben, immer die Nachrichten. Und man versucht sich das vorzustellen, wie die Mutter mit ihrem Kleinkind aus dem Fenster...
Drei Kinder und zwei Frauen. Du hast es gehört. Alle haben es gehört. Die ganze Welt hat es gehört. 3 Kinder und 2 Frauen weniger in meiner Familie.
Ja, da opfert sich die Mutter für das Leben des Kindes. Und in den Medien, naja, man weiß ja nicht so genau, so wird es beschrieben, dass sie mit dem Kind aus dem Fenster und um es zu retten, ihr eigenes Leben geopfert. Wie soll man das verstehen? Wie soll das in den Kopf rein? Es geht nicht in diesen Kopf. Nee, es geht nicht.
Soweit dieser Ausschnitt aus Türkenfeuer von Özlem Özgül Dündar. Inszeniert hat dieses Stück die Regisseurin Claudia Johanna Leist und mit ihr war ich vor dieser Sendung telefonisch verbunden.
Guten Abend, Herr Langer, grüße Sie.
Frau Leist, was war das Besondere an dieser Produktion? Vor welchen Herausforderungen standen Sie?
Also zum einen ist es eine unglaubliche Herausforderung, ein so schmerzvolles Stück anzugehen, dass wir diese Balance halten, dass wir, das Team, die Schauspieler da durchkommen, es lebendig miterleben, miterleiden und es trotzdem noch in einen Prozess bringen, der einerseits hörbar ist für die Zuhörer, der sie in diesem Prozess, der dort passiert, mitnehmen und gleichzeitig auch diese positiven Momente, die in dem Stück drin sind, nämlich dass die Frauen, die dort ihr Schicksal uns auf sehr eindringliche Art und Weise zu Gehör bringen, dass diese Frauen aktiv werden in dem Moment, wo sie sich damit noch einmal auseinandersetzen oder in dem Moment des Erlebens darüber reflektieren und man das Gefühl hat, dass so unterschiedlich diese Frauen auch sind, das ist ja auch die Mutter eines der Täter mit dabei, dass diese Frauen irgendwo doch in einen fiktiven Dialog treten könnten und dass ihre Positionen irgendwo auch Verständnis und Austauschbarkeit und allgemein menschliche Gültigkeit finden und dass es so ein Stück weit trotz all dem Schmerz und trotz all der Qual, die wir dahin durchgehen, auch ein heilsamer Prozess ist. Das war so die Herausforderung, die wir im Studio hatten.
Es sind Monologe, innere Monologe von lauter Frauen und die werden zueinander in Beziehung gesetzt.
Richtig, ja. Also wir haben teilweise ein bisschen von der Montage her die Monologe gegeneinander montiert. Wir haben die einzelnen Monologisierenden nochmal in unterschiedlichen Haltungen aufgenommen und das auch nochmal untereinander getan und haben probiert, damit einen fiktiven Dialog herzustellen, einen möglichen Dialog, der vielleicht hätte stattfinden können. Und hinzu kam auch noch die, ich sag mal, ganz besondere Herausforderung des Textes, den Frau Dündar, und es ist ein ganz toller Text, ein sehr intensiver Text, den sie uns ohne Punkt und Komma und ohne Groß- und Kleinschreibung gegeben hat. Und das war für uns die Herausforderung zu gucken, wie kommen wir durch diesen Text. Und jede der einzelnen Darstellerinnen, die alle hervorragend waren, hat natürlich probiert, ihren Rhythmus zu finden, ihren Sprachrhythmus zu finden. Und es gab mehr als den einen Moment, wo man sich vergaloppiert hat, wo der Moment, also fast des Erstickens im Feuer, dieses, es geht nicht mehr, die Luft reicht nicht mehr, um weiterzukommen, wo dieser Moment auch erreicht ist und auch nachvollzogen wird in dieser Atemlosigkeit, in der dieses Geschehen ja geschildert und transportiert wird. Und wir haben wirklich gerungen, um dass jede ihr Tempo findet, in dem sie ihre ganz persönliche Geschichte aufzeigen kann. Das war auch so die spezielle Herausforderung, die auch unterschiedlich schwierig angenommen wurde.
Das heißt, die Schriftlichkeit des Textes, des Ursprungstextes, stand der Mündlichkeit gewissermaßen im Weg zunächst mal.
Naja, sie bot eine große Freiheit, würde ich mal sagen, indem sie die Gestaltung durch eine Satzmelodie nicht schon vorgegeben hat, wie wir es normalerweise kennen, sondern den Darstellerinnen, den Schauspielern die Freiheit gegeben hat, ihren zutiefst eigenen Rhythmus oder den der Sache inhärenten Rhythmus zu finden und den herauszuarbeiten. Und das war ein wirklich zum Teil sehr schwieriger, sehr schmerzvoller Prozess, weil es gab immer mehr als eine Möglichkeit. Und jede Möglichkeit, die eröffnet wurde, führte in dem nächstfolgenden wieder zu einer anderen Möglichkeit. Also es war ein großes Ringen, um die eigene Authentizität in dieser Rolle zu finden, um diese Sprache zu finden und lebendig zu gestalten. Also ich finde, das hat Frau Dündar ganz, ganz subtil irgendwie so angelegt, dass man mit diesem Text wirklich an die Grenzen kommt.
Meine Familie ist um 3 Kinder und 2 Frauen geschrumpft über Nacht. Über Nacht um 5 Personen kleiner geworden. Eingesunken im wahrsten Sinne des Wortes, da von ihnen nur verkohlte Skletter und Asche geblieben sind. Ach, ihre Asche ist verstreut, verstehst du? Selbst die ist nicht geblieben.
Also ich würde sagen, es ist eine Innensicht. Also was wir so von den Nachrichtenlagen haben, was wir so jeden Tag traurigerweise immer wieder hören müssen, das sind ja die Fakten. Aber wir wissen nicht, was passiert in den Menschen, die dieses erleiden und erleben. Und ich glaube, das ist eine zutiefst subtil geführte Innenansicht dessen, was vermehrt eigentlich auch in unserer Gesellschaft passiert. Also wir haben ja immer so als Stilmittel so Nachrichtenmontagen reingebaut und wir haben eigentlich geguckt, dass wir eine historische Chronologie herstellen und hatten gehofft, dass wir mit dem Mord an Lübcke, mit Halle da irgendwo aktuell am Ende bleiben, aber während unserer Produktion, die war im Februar, kam dann Hanau auf einmal mit dazu. Also selbst da schaffen wir es nicht, aktuell zu bleiben, weil es permanent sich fortsetzt. Das ist ganz, ganz furchtbar einfach, dass sich die, also wir haben die Nachrichten lang geguckt und es beschleunigt sich in einem unglaublichen Rhythmus,
guten Abend, meine Damen,
dass immer schlecht wird, immer mehr passiert.
Vergangene Nacht wieder schlimme Krawalle vor dem Asylantenheim,
Sie wurden das
mitten im sächsischen
Heuerswerda.
Jetzt vermutet man aber doch einen Bombenanschlag. Schwere Verletzungen hervorrufen.
Die Regisseurin Claudia Johanna Leist gab Auskunft über ihre Inszenierung des von der Akademie der Darstellenden Künste prämierten Hörspiels Türken. Feuer von Özlem Özgül Dündar. Der Deutschlandfunk präsentiert Ihnen dieses Hörspiel des Monats am kommenden Samstag, dem 4. Juli um 20.05 Uhr. Wir werfen nun einen Blick übers Mare Nostrum und schauen bzw. horchen nach Ägypten. In der Hauptstadt Kairo findet in diesen Tagen und noch bis zum 7. Juli unter dem Titel Mavgat Ägyptens erstes internationales Hörspielfestival statt. Dort erinnert man sich an die traditionsreiche Radiokunst des Landes und feiert eine gewisse Renaissance des Hörspiels. Eine junge Generation entdeckt nämlich gerade das Hörspiel für sich aufs Neue. Gefördert und angespornt von einem Online-Festival, das seine Mittel eben auch in die Ausbildung junger Nachwuchstalente steckt. Susanna Petrin hat in Kairo mit dem Festivalleiter, einer jungen Autorin und einem Hörspielregisseur gesprochen.
العسل المر تمثيلية في حلقات يكتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها محمد توفيق.
415.
5.15 Uhr an einem Wochenende im Ägypten der 50er Jahre. Die Straßen sind leer. Die Menschen kleben vor ihren Radioempfängern. Viele haben sich nach Hause beeilt, um ja keinen Ton zu verpassen. Da läuft zum Beispiel diese Geschichte über ein Mädchen, das mit ihrer Mutter in einem Haus mit Garten lebt. Rund um hohe Mauern. Draußen, so die Mutter, lauere eine garstige Welt voller böser Männer. Das Mädchen ist in ihrem kleinen Paradies gefangen. Bis eines Tages doch ein Mann in ihre Welt hereinbricht.
Ich sehe einen Mann, ja, Mama. Ich will sehen, wie sie sich verhalten. Sie sind alle in Schakel. Ja,
alle sind wie ein Schakel. Sie sind verrückt, خايف. ما يهونش عليا شوفي حد منهم. مش ممكن
أبدا.
العسل المر, bitterer Honig, heißt diese Serie von Yusuf Ezdin Eysa. Der ägyptische Autor hat allein fürs Radio rund 400 Werke verfasst. Er gilt hier als Pionier. 1940 feierte Eysas erstes Hörspiel Premiere. Ägypten war damit in der Region führend, sagt der Theatermacher Ahmed El Attar.
Viele Menschen wissen wohl nicht, dass wir eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Land im Nahen Osten und Afrikas sind, das Radiodramen produziert hat.
Noch in die späten 70er Jahre hinein blieb das 5.15 Uhr Radiodrama ein ägyptisches Ritual. Bis zu 180 Episoden konnte eine Serie beinhalten. Eysas Spezialgebiet waren psychologische Dramen mit großer Symbolik. Bekannte ägyptische Filmstars liehen den Charakteren ihre Stimmen. Radiodrama hatte Prestige. Und doch, mit der Zeit gewannen Fernsehserien die Überhand. Sogar Eysas Werke wurden nun verfilmt. Audiodramen gerieten zum Nischenprodukt. Das soll sich jetzt ändern. Das Hörspiel soll in Ägypten ein Comeback feiern. Dank Mauget, einem Hörspielfestival, das diesen Sommer zum ersten Mal stattfindet.
Mauget.
Ahlan bikum fi Mauget.
Mauget heißt Wellen. Das Festival ist von Theatermann Ahmed El Attar und seiner Firma Orient Productions in Bewegung gebracht worden. Die Vorbereitungen haben bereits vor über einem Jahr begonnen. Junge Autorinnen und Autoren haben nach einer halbjährigen Schulung zeitgenössische Hörspiele für Mauget produziert. Es geht um Selbstfindung, um soziale Nöte oder auch Feminismus. So wird etwa die Geschichte Ali Babas aus Sicht seiner Frau Ali Mama erzählt. Sie formt eine Frauengang.
أنا ممكن أقتل لكم الصرصار ده إيه بس شوية بس تسيبون آخره
ماشي ماشي أوكي بس تنفذ برضو كل طلباتنا
وادي الصرصار أهو
Auf der Webseite des Festivals finden sich weitere Projekte. Mini-Hörstücke, die während Workshops an diversen Schulen in Kairo entstanden, reproduzierte Werke von Radiopionier Acer sowie Hörspiele des Regisseurs Erik Altdorfer, die er zuvor für Deutschlandfunk produziert hatte. Barsach und Die Toten haben zu tun. Erik Altdorfer bereist den Nahen Osten seit 10 Jahren. Im März 2019 hielt er in Alexandria einen Workshop, aus dem 8 weitere, nun hörbare Produktionen hervorgegangen sind. Das alte Format stößt auf neues Interesse.
You know, I always thought that not a lot of young people are interested in radio drama, really.
Ich dachte, dass nicht viele Junge an Hörspielen interessiert sind, dass das mehr was für ältere Leute sei. Aber nein, es gibt viele Junge, die gern fürs Radio schreiben, spielen, produzieren. Das haben wir gesehen. Sogar die ganz Jungen. Sie waren sehr begeistert davon. Es gibt ein großes Potenzial. Und mit der Zeit kann es das Hörspiel in eine neue Dimension heben.
Attars Aussage deckt sich mit dem Feedback einer Teilnehmerin an Erik Altdorfers Workshop. Riham S. Eldin ist eine junge Autorin, die das Audiodrama nun für sich kennen und lieben gelernt hat. Als Autorin war es für mich das erste Mal, dass ich in einem Studio den ganzen Prozess miterleben konnte. Ich habe gesehen, wie Worte auf einem Blatt sich verwandelten in Töne, in Musik. Man geht Schritt für Schritt dadurch und am Ende hat man ein Wow-Erlebnis. Ich hätte mir am Anfang nicht vorstellen können, was am Ende dabei herauskommt. Ja, ich liebe es. Dabei, gesteht Riham, habe auch sie bis vor kurzem immer geglaubt, Hörspiel sei etwas Altmodisches.
Frankly speaking, I always considered listening to a radio to.
Um ehrlich zu sein, dachte ich, Radio hören sei etwas für die ältere Generation. Ich habe mich immer als visuellen Menschen gesehen. Ich will die Dinge sehen. Ich will ins Kino gehen. Doch jetzt habe sich ihr eine neue Welt aufgetan, eine aus Stimmen, Musik und Geräuschen. Es tue ihrer Generation gut, die Augen etwas auszuruhen und die Ohren zu schärfen. Außerdem habe sie ihr eigenes kulturelles Erbe entdeckt. Ägypten hat eine besonders reiche Hörspieltradition. Während ich an meinem Stück arbeitete, habe ich viel altes Material gefunden, tolles Zeug, ein wahrer Schatz. Hörspiel erscheint plötzlich als das ideale Medium für diese seltsame Zeit. Gerade im unfreien Ägypten, wo nicht nur Corona, sondern auch eine Theater- und Filmzensur wütet. Hörspiele laufen etwas unter dem Radar. Dazu sind sie einfach, kostengünstig und virenfrei produzierbar. Hörspielregisseur Erik Altdorfer hat die Erfahrung machen müssen, dass es für Theatermenschen in Ägypten in jüngster Zeit noch schwieriger geworden ist.
Und da ist natürlich Hörspiel ein Medium, wo man etwas versteckter produzieren kann. Vor allem auch während der Pandemie kann ich mir vorstellen, dass es das Medium der Stunde werden kann. Weil man produzieren und aber auch konsumieren, sage ich jetzt mal, kann, ohne dass man sich bewegen muss und ohne mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen.
Das diesjährige Hörspielfestival bildet erst den Auftakt. Mauget soll jährlich fortgeführt werden. Nach Corona auch physisch in einem simulierten Wohnzimmer in Downtown Kairo. Mit den Schulungen soll es ebenfalls weitergehen. Unter anderem wird Erik Altdorfer mit denselben Teilnehmern seinen Workshop fortsetzen. Eine hier einmalige Vertiefung, wie er sagt. Riham sowie Festivalleiter Ahmed El-Attar glauben, dass nach der Pandemie das Potenzial fürs Hörspiel sogar steigen werde, nämlich wenn wieder alle stundenlang im Stau stecken.
Viele Menschen verbringen Stunden im Stau und Radio ist der große Hit in Ägypten. Wenn man in ein Auto oder Taxi steigt, läuft 50% der Zeit das Radio.
In Zukunft sollen alle im Stau Gefangenen statt Musik und Predigten wieder vermehrt hören, was sich schon ihre Eltern und Großeltern am liebsten angehört haben: Radiohörspiele.
Susanna Petrin berichtete aus Kairo vom Mavgat Festival, vom ersten internationalen Hörspielfestival Ägyptens. Im Netz zu finden unter Mavgat, M-A-W-G-A-T, mavgatfestival.com. Die Geschichte des Geräuschemachens reicht weit zurück bis in die Antike. Schon bei den alten Griechen gab es den Theaterdonner, mit dem der Auftritt einer Gottheit begleitet wurde. Seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind bei Filmen und Hörspielen die passenden Geräusche unentbehrlich. In Deutschland arbeiten derzeit etwa 3 Dutzend Geräuschemacher und Macherinnen. Eine von ihnen ist Annika von Trier, die eher zufällig zum Radio kam und auf Umwegen ihre Berufung fand. Hören Sie ein Porträt von Nora Bauer.
Glockenschläge einer Kirchturmuhr, eine Pferdekutsche auf den nächtlichen Straßen Londons, knisterndes Feuer. Künstlich oder künstlerisch erzeugte Geräusche aus der Werkstatt von Annika von Trier, mit denen sie das Live-Hörspiel Der Mieter ausstattete.
Eigentlich ist es eine Mischung aus Ausprobieren, also einerseits wissen, mit welchem Material man welche Geräusche herstellen kann, aber dann auch selber welche erfinden. Also ich gehe dann, wenn ich den Auftrag habe, ein Stück zu bestücken mit Geräuschen, gehe ich durch meine Wohnung und gucke in den Werkzeugkasten, ich gucke in die Abstellkammer, was gibt es da an Folien, an Blobfolien, wie klingen verschiedene Werkzeuge. Also man geht dann mit ganz offenen Ohren eben durch die Welt.
Erlernt hat Annika von Trier diesen Beruf autodidaktisch. Geräuschemacher ist kein klassischer Ausbildungsberuf.
Normalerweise ist es ja so eine Beziehung Meister-Schüler, wenn man sowas lernt. Und da hatte ich eben das große Glück, dass Max Bauer in Berlin war und wir uns getroffen haben. Und er hat mir einige Tricks gezeigt und hat mich vor allem auch eingeführt in die Schrittführung. Das ist ja das A und O des Geräuschemachers, dass man die Schritte gut machen kann, welche Schuhe man da benutzt, wie das mit dem Abrollen ist. Und dann war ich sozusagen auf mich selbst gestellt und habe über ein halbes Jahr mich mit dieser Materie beschäftigt, hab recherchiert, hab selber ausprobiert.
Anlass für diesen immensen Lernaufwand war ein Angebot der Hörspielredakteurin des RBB, Regina Arem, die für ihr Live-Hörspielprojekt Hollywood on Air eine Mitspielerin der besonderen Art suchte.
In Wien 2018, also das war das erste Stück, wo die Regisseurin mich eben fragte, ob ich mir vorstellen kann, diesen Beruf Geräuschemacherin zu erlernen. Ich sitze auf der Bühne, da stehen 4 Schauspieler, die lesen einen Text. Dann gibt es einen Musiker, der die Musik zum Stück macht, also atmosphärisch begleitet. Also es ist auch so ein Zusammenspiel dann mit dem Musiker. Und ich mache tatsächlich einfach nur die Geräusche. Und die sind alle analog, es gibt keinen Laptop auf der Bühne.
Das Format Hollywood on Air orientiert sich an den Golden Days of Radio. Jene Zeit, in der das Radio in Amerika und dann auch in Europa seine erste Blütezeit erlebte. Berühmte Hollywood-Stars oder in Deutschland Ufa-Stars standen auf der Bühne und lasen ein Hörspielskript vor Zuschauern oder besser Zuhörern live ein, während gleichzeitig Millionen Hörer an den Rundfunkgeräten lauschten. Regina Arem hat für dieses Radioformat Drehbücher von Alfred Hitchcock bearbeitet und live mit Schauspielern auf der Bühne des Konzerthauses Wien eingelesen. Auch im ZKM in Karlsruhe sind die Live-Hörspiele gelaufen. An zweien, Der Mieter und Die Wendeltreppe, war dann Annika von Trier als Geräuschemacherin beteiligt.
Manche Sachen sind natürlich so, wie sie sind. Also wenn ich Schritte mache, habe ich Schuhe an, da trage ich die Tango-Schuhe, weil ich festgestellt habe, die haben die besten Sohlen und damit geht es. Oder wenn ich eine Tür mache, habe ich tatsächlich mir eine kleine Tür bauen lassen, die dann auf und zu geht. Aber der Witz ist natürlich, all die Sachen, die nichts vom Aussehen mit dem zu tun haben, welches Geräusch sie dann machen. Also Kokosschalen als Pferdehufe oder eine Blobfolie als Kaminfeuer oder einen Latte Macchiato-Becher als Schreibmaschine. Also das macht dann den Leuten Spaß, wenn sie das Geräusch eigentlich nicht mit dem Aussehen des Gegenstands zusammenbringen.
Grundsätzlich braucht man natürlich eine gewisse Experimentierfreude, um sich auf solche denkwürdigen Angebote des Lebens einzulassen. Schon immer hat sich Annika von Trier dabei von Zufällen leiten lassen.
Ich habe 1993 tatsächlich in einem Container auf einer Ostberliner Straße mein erstes Akkordeon gefunden. Dann habe ich das mitgenommen und das war wirklich eine Initialzündung, da ich dachte, wow, jetzt bin ich Akkordeonspielerin. Ich bin dann runtergegangen zum Alexanderplatz, da spielten immer Bands und habe den Akkordeonspieler gefragt, ob er das mal testet, ob das überhaupt noch geht. Und dann hat er ein bisschen gespielt und hat gesagt, ja, gib mir 20 Mark. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt schon entschieden, ich bin Akkordeonspielerin.
Auch dieses Instrument hat sie dann autodidaktisch erlernt.
Dann hatte ich das Glück, damals war ich Dramaturgieassistentin und da war der wunderbare Schauspieler, Musiker Jörg Kienberger, der eben auch Akkordeon spielt. Und dann habe ich den gefragt, ob er mir mal erklärt, wie das alles funktioniert, wo die Bässe sind und ja, wie man das spielt. Das hat aber dann allerdings auch noch bis 2007 gedauert, bis ich tatsächlich auch mit dem Akkordeon aufgetreten bin.
Ich spreche den Zauberspruch, der mich aus diesem Bann befreit.
Aus der intensiven Beschäftigung mit diesem Instrument entwickelte sich ein Soloprogramm mit Liedern.
Ich spreche den Zauberspruch.
Auch ein eigenes Hörspiel entstand aus dieser neuen Aufgabe. Wer Wagenitz, der nichts gewinnt.
Das kam dann zustande, dass ich ein Konzert in Finsterwalde hatte und durch den Ort Pitschenpickel fuhr und irgendwie dachte, das sind aber geniale Ortsnamen und da muss man was draus machen.
Auch durch Wagenitz ging die Fahrt, einen Ortsteil der Gemeinde Mühlenberge in Brandenburg.
Für das Radiostück, da bin ich ja zum einen Autorin, spreche auch selber mit als Figur und habe die Komposition gemacht. Und innerhalb dieser Komposition gibt es natürlich auch Geräusche. Ich hatte das so konzipiert, das Stück handelt ja von Bettine von Arnim, Hannah Höch und Jenny Marx. Diese Dialoge von drei Künstlerpersönlichkeiten, drei Frauen, die sich eben austauschen über das Künstlersein, über das Frausein und das eben über verschiedene Jahrhunderte hinweg. Und jeder dieser Geisterfiguren war ein Instrument zugeordnet und dafür habe ich mir verschiedene Pattern ausgedacht, Melodien ausgedacht, teilweise improvisiert.
Zwischen die einzelnen Szenen stellt Annika von Trier ihre selbstgeschriebenen Lieder oder Chansons. Die Ausstrahlung erfolgte auf RBB Kultur 2019.
In deinem Dachsbau schreibst du Flux, einen luxäugig beobachteten Luxusjux.
Schon in ihrer Jugend war es Annika von Trier, die ihren Herkunftsort zu ihrem Namen verwandelte, klar, dass sie niemals einen sogenannten 9-to-5-Job ausüben würde. Als 17-Jährige absolvierte sie ein Praktikum bei einer Straßentheatergruppe, Karls Kühne Gassenschau. Dort lernte sie das Seiltanzen.
Also ich könnte sagen, mein ganzes Leben ist ein Seiltanz geblieben. Und es hat mir vielleicht den Mut gegeben, ein freies Künstlerleben zu führen und diese Truppe, diese Karlskühne Gassenschau, das war für mich eine Initialzündung, weil ich gesehen habe, also die haben so auf der Bühne auf dem Marktplatz in Trier gespielt und haben Musik gemacht. Die hatten einen Katapult, wo die sich in die Luft geschleudert haben. Die haben Seiltanz gemacht, die hatten Instrumente, das war komisch. Und ich habe gedacht, wow, das ist ein Beruf, davon kann man leben, das ist ja super.
Nora Bauer porträtierte die Geräuschemacherin Annika von Trier. Wir kommen nun zu den Hörspielpremieren des Monats, zu den Ursendungen im Juli. Unsere Gastkritikerin heute heißt Stefanie Metzger.
Ikarus hat nicht auf die Warnungen des Vaters gehört. Er flog zu nah an die Sonne, das Wachs in seinen Federn schmolz, er stürzte ins Meer. Florian hört im Traum die Warnung seines Vaters vor dem Höhenflug auch zu spät. Deshalb fragt er im Leben gar nichts mehr, sagt nichts mehr, fällt aber trotzdem genau hier im Leben tief. Und zwar nicht erst, als er beim Fallschirmspringen in eine Felsenschlucht stürzt. Der Protagonist in Lisa Sommerfelds Hörspiel Wingsuit hat schon vorher das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Im Job als Anwalt läuft es zwar gut, aber die beiden Kinder sieht er kaum mehr. Marie, mit der er sich eigentlich die Hausarbeit teilen wollte, wird in die Rolle des Hausmütterchens gedrängt. Lisa, seine Geliebte, fordert von ihm die Trennung. Als Marie die Diagnose Brustkrebs bekommt, rückt die Erfüllung dieser Forderung einmal mehr in die Ferne. Denn schon vor dieser Diagnose war Florian lieber ein Betrüger, als Entscheidungen zu fällen. Florian passiert sein Leben mehr, als dass er es steuert. Er ist das passiv-aggressive Zentrum im Prozess eines Auseinanderfallens, eines stetigen, sich steigernden Nichtverstehens, einer Verfehlung. Weshalb die Gespräche zwischen Marie und Florian immer wieder gedoppelt sind, sich zwischen Gemeintem und Gesagtem ein Spalt auftut.
Ich muss dir was sagen.
Ich auch. Was hast du da?
Ein paar blaue Flecken.
Was ist passiert?
Versprich mir, dass du nicht rumschreist.
Warum sollte ich rumschreien?
Ich war fliegen.
Fliegen? Du hast versprochen, dass du damit aufhörst.
Ich hab's überlebt.
Ich liebe dich.
Lass mich endlich in Ruhe.
Du hast Kinder.
Ich bin kein Spießer. War ich nie.
Lisa Sommerfeld schildert so banal wie poetisch das Auseinanderdriften eines Paares. Und viel mehr als das. Jeder ist hier gefangen in der Unfähigkeit, Ansprüche zu erfüllen, seinem eigenen Lebensentwurf gerecht zu werden, Abhängigkeiten zu überwinden. Zuhören, geschweige denn Mitgefühl, werden bei solcher Überforderung scheinbar unmöglich. Wo deshalb die Dialoge in der akustischen Doppelbelichtung zerfallen, hören sich auch die inneren Stimmen an, wie traurige Bestandsaufnahmen ohne Kontakt zu dem, dessen Leben sie beschreiben.
Wippende Wolken und ein Stück Himmel im halbgefüllten Planschbecken im Garten. Die ungemähte Wiese vor dem Haus, die vom Wind bewegte Schaukel. Ungeöffnete Briefe für Florian auf dem Schuhschrank im Flur. Leere Kinderbetten. Das Puppenporzellankännchen in der Lego-Kiste. Das gerahmte Hochzeitsfoto unter dem Kleiderschrank. Der leere Nagel an der Wand. Staubflusen hinter der angelehnten Tür.
Es sind vielfältige sprachliche Mittel, die Lisa Sommerfeld in ihrem zweiten Hörspiel für den WDR einsetzt. Schon wie das erste, Dorfdisco, beruht es auf einem Theatertext. In der behutsamen Regie von Matthias Kappohl und im authentischen Spiel der Darsteller erfährt dieses stilistische Spektrum versierte akustische Ausgestaltung. Alltagsdialoge gehen über in poetisch-musikalische Sequenzen oder münden in Collagen für die mythologische Überhöhung. Die Grausamkeit des Kronos, der Flug des Ikarus, die Blendung des Ödipus, das Rätsel der Sphinx. Immer wieder wird die traurige Banalität einer Trennung überführt in die existenzielle Verfehlung des Menschen, sich selbst zu erkennen. Ob Hybris, Ignoranz oder Trotz, so sehr Marie, Lisa und Florian versuchen, nicht Opfer zu sein, so sehr sind sie es, ihrer selbst. Vor allem Florian, ein Spiegel verunsicherter Männlichkeit unserer Gegenwart, wird in seiner Hilflosigkeit zum Unheilstifter. Und so scheint es eben doch zwingend, dass sein Flug im Wingsuit wie der des Ikarus ein fataler ist. Selbst Apotheose und Katastrophe fallen zusammen. Letztlich ist er auch Spiegel einer politischen Konstellation.
Die Kinder. Sie tragen weiße Binden um den Kopf gebunden. Und dort, wo ihre Augen waren, tropft das Blut. Sie haben sich die Augen ausgestochen. Sie sind geblendet, blind. Und oben auf dem Dachfirst thront die Sphinx. Ihre Augen funkeln fremd. Sie schlägt mächtig mit den Flügeln und ihre Stimme schmettert blechern in den fahlen Morgenhimmel. Ihr Opfer. We are great again. Jetzt endlich wird zurückgeschossen.
Wingsuit von Lisa Sommerfeld läuft am 11. Juli um 19 Uhr auf WDR 3 und am 12. Juli um 17 Uhr auf WDR 5. Im Hörspiel Der Fall Merceau steht der Tod nicht am Ende, sondern am Anfang. Fünf Schüsse. Gefallen im Jahr 1942 am Strand von Algier. Das Opfer der Araber. Sein Mörder? Merceau, der Protagonist in Albert Camus' Roman Der Fremde. Ein Franzose in Algerien, den lächerliche Zufälle zum Mörder machen. Und seinen Autor weltberühmt. Der Araber aber, das Opfer, bleibt namenlos. Und in dieser Namenlosigkeit steckt noch größere Untat als der Mord an einem arabischen Jungen. Sie ist auch Spiegel eines kolonialen Frankreichs und der Unterdrückung Algeriens. Mit der Stimme des Bruders des Arabers verschafft sich dies im Jahr 1962, dem Jahr seiner Unabhängigkeit, Gehör. Und diese Stimme kennt den Namen ihres Bruders.
Hast du alles notiert? Mein Bruder hieß Moussa. Er hatte sehr wohl einen Namen, aber er blieb der Araber. Und zwar für immer. Seltsam, oder? Seit Jahrhunderten vermehren die Kolonialherren ihren Reichtum. Stehlen und geben den gestohlenen Dingen neue Namen. Sie rauben und verschleppen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wenn er im Buch meinen Bruder den Araber nennt, dann macht er das, um ihn zu töten. Aber ganz beiläufig, so wie man die Zeit totschlägt.
2013. Etwas mehr als 70 Jahre nach dem Erscheinen von Albert Camus' Der Fremde liest der algerische Autor Kamel Daoud im Roman Der Fall Merceau seinen Erzähler eine Gegendarstellung abgeben. Denn dieser Erzähler spricht von seinem ermordeten Bruder Moussa. In der Hörspielbearbeitung von Ulrich Lampen des HR lotet neben vier weiteren Darstellern vor allem Silvester Groth die vielen Schattierungen aus, die darin liegen. Anklage. Beichte, Verhör, Bilanz. Traurig und zugleich vorwurfsvoll erzählt er davon, wie seit dem Mord das Leben der Mutter und sein eigenes im Schatten eines Toten stattfanden. Wie im Selbstgespräch und doch immer an einen namenlosen Fremden gerichtet, beschreibt er, wie die Suche nach dem Täter eine nach der eigenen Identität wird. Eingebunden in die Geräuschkulisse einer Bar, dann wieder in akustisch ausgemalten Rückblenden, schildert er, wie der Rachemord an einem Franzosen im Vergleich zum Befreiungskrieg seines Landes zur Bedeutungslosigkeit schrumpft. Letztlich aber kommt dieser Erzähler so wenig wie sein Land am Blick des anderen, am weißen Blick vorbei.
Der Araber ist der Araber. Gott ist Gott. Kein Name, keine Initialen. Blaumann und blauer Himmel. Zwei Unbekannte mit zwei Geschichten an einem unendlichen Strand.
Welche ist wahrer? Eine intime Frage. Es liegt an dir zu entscheiden, El Merceau.
Ich hätte auch gern, dass meine Zuschauer zahlreich sind und unbändig in ihrem Hass.
Diese Unausweichlichkeit vor dem Blick des anderen, ja die Abhängigkeit des eigenen vom Fremden, findet sowohl bei Daoud als auch im Hörspiel in einem literarisch-akustischen Spiegelkabinett ihren Ausdruck. Der Erzähler Daouds nähert sich immer mehr der Figur Merceau an. Lampen speist zudem Originaltöne Camus aus seiner Nobelpreisrede von 1957 ein, kollagiert Dialoge aus der Visconti-Verfilmung von Der Fremde und ihre Synchronisationsfassungen, setzt Geräusche von Filmrollen und Aufnahmegeräten ein. Wiederkehrendes Motiv dabei: die fünf Schüsse am Strand von Algier und ein namenloses Sterben. So entsteht ein höchst gelungener Loop über Mord und Verkennung, über Versuch und Scheitern einer Aufklärung, über Schuss und Gegenschuss in einer Geschichte, die andauert. Die Lösung des Fall Merceau liegt vermutlich eben hier, in der immerwährenden und geltenden Vielzahl von Perspektiven. Das Hörspiel Der Fall Merceau wird am 26. Juli um kurz nach 14 Uhr auf HR2 urgesendet. Dass viele, auch ungeschulte Stimmen, einen vielschichtigen Hallraum kreieren, haben Andreas Ammer, Andreas Geert und Acid Pauli schon einmal erprobt. 2016 hatten sie Unendlicher Spaß, den über 1500 Seiten starken Roman von David Foster Wallace, als größtes Hörspiel aller Zeiten produziert. Im Netz konnte jeder, der wollte, die Lesung einer Seite des Buches als Audiofile hochladen. Kombiniert mit der unendlichen Musik der Goldenen Maschine, einem aus 57 Modulen bestehenden analogen Synthesizer, der mittels Spannungsschwankungen komponierte, entstanden ca. 80 Stunden kollektives Hörspiel. Jetzt, in Zeiten der verordneten Quarantäne, jetzt, wo wir uns von der Gemeinschaft zurückziehen im Dienste dieser Gemeinschaft, haben Ammer, Acid Pauli und Drift Machine die Idee wieder aufgegriffen und das Schwarm-Hörspiel zusammen Walden initiiert. Ausgangspunkt diesmal Henry David Thoreaus Buch Walden. Der amerikanische Autor und Philosoph hatte sich 1854 in eine Hütte im Wald von Massachusetts am Waldensee zurückgezogen. Im Tagebuch erforscht er die Grundlagen eines einfachen, guten Lebens, stellt Arbeits- und Lebensweisen seiner Zeitgenossen in Frage und kritisiert die Marktlogik industrieller Gesellschaften. Die einsame Kontemplation über Kern und Sinn des Lebens, die uns Corona so abrupt wie intensiv aufdrängte, verfolgte Thoreau schon über 300 Jahre vorher freiwillig. Seine Gedankengänge haben nichts an Aktualität verloren.
Wir wollen mit uns selber ins Reine kommen, uns mutig einen Weg bahnen durch den Dreck und Kot der Meinung, der Vorurteile und der Tradition, der
Täuschung und des Scheins. Durch jene Schlammschicht, die den Erdball bedeckt. Durch Paris und London, New York, Boston und Concord. Durch Kirche und Staat, durch Poesie, Philosophie und Religion. Bis wir auf hartem, felsigen Grund an einen Ort gelangen, den wir Wirklichkeit nennen. Und von dem wir sagen können, das ist und ein Irrtum ist ausgeschlossen.
Ammer und Co. haben aus dem umfangreichen Material, den zahlreichen Stimmen der Mitwirkenden, einem 24-Stunden-Field-Recording im Wald und aus Musik, für die Gastmusiker eingeladen waren, 4 30-minütige Kompilationen erstellt. Schon die Vorabversionen vermitteln den Eindruck eines faszinierenden Zusammenspiels aus inhaltlichem Gewicht und klanglichem Sog. Die Macher vernetzen gekonnt und mit einem sicheren Gespür für Tempo Naturklänge, elektronische und analoge Kompositionen und die so unterschiedlichen Tonlagen, Akzente, Färbungen der Sprechenden. Die Herausforderung, aus so heterogenem Material ein fließendes, die Unterschiede nicht glättendes, sondern sie nutzendes Ganzes zu machen, gelingt überraschend gut. Rhythmische Variationen, der kluge Wechsel von Stimmen gerne inmitten eines Satzes, die Bündelung in Themenkomplexe, also die inhaltliche Verdichtung in den Kompilationen, überzeugen sowohl konzeptionell wie auch künstlerisch. Wenn Schwarmintelligenz immer so klingen würde, schwämme man tatsächlich gern mit im Strom. Was nicht heißt, dass man nicht doch froh ist um die Gegen-den-Stromschwimmer-Kompetenz eines Aussteigers wie Henry David Thoreau. Zusammen Walden, 4 Teile vom 27. bis 30. Juli, jeweils um kurz nach 19 Uhr auf WDR 3.
Das war die Gastkritik aktuelle Ursendungen des Monats, heute von Stefanie Metzger. Die Titel der empfohlenen Stücke können Sie übrigens auch noch einmal nachschlagen, wie auch die Beiträge dieser Sendung nachhören, auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de.
Audio Space Machine
100 Jahre Bauhaus
Bauhaus-Stil.
Ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 2020 wurde vergangene Woche eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem NDR und SWR. Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum von Christian Wittmann und Georg Zeitblom, kurz Wittmann-Zeitblom. Aus diesem erfreulichen Anlass präsentieren wir Ihnen diese prämierte Produktion noch einmal, und zwar am Samstag, dem 11. Juli um 20.05 Uhr. Und mit einer Single-Auskopplung aus eben diesem eleganten Bauhaus-Konzeptalbum von Wittmann-Zeitblom darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden, mit Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Michael Langer.
Audio Space Machine.
100 Jahre Bauhaus.
Bauhaus-Stil.
Vielleicht ist es die Einfachheit, die sich hinter komplexen Erscheinungen verbirgt.
Simplicity.
Manchmal ist es aber auch eine extreme Einfachheit, die äußerst komplexe Wirklichkeiten verdeckt.
Complexity. Simplicity. Complexity. Simplicity. Complexity. Simplicity.
Never be utopian enough.
Complexity.
You cannot grab far enough away from you.
Simplicity.
In your ideas.
Complexity.
In your ideas. In your ideas. In your ideas.
It cannot be utopian.
Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas und Metallglanz, Bauhausstil. Wohnhygiene ohne Wohnstimmung, Bauhausstil. Stahlrohrsesselgerippe, Bauhausstil. Gewürfelte Tapeten, Bauhausstil. Lampe mit vernickeltem Gestell und Messingplatte als Schirm, Bauhausstil. Kein Bild an der Wand, Bauhausstil. Bild an der Wand, aber was soll es bedeuten? Bauhausstil. Fenster, das um die Ecke geht, Bauhausstil. Flachdach, Bauhausstil. Skelettbauweise, Bauhausstil. Stahl, Glas, Beton, Bauhausstil. Rechteckige Terrasse, Bauhausstil. Quadratische Obstwiese, Bauhausstil. Rot, Gelb, Blau, Bauhausstil. Schwarz, Weiß, Bauhausstil. Drucksache mit fetten Balken und grotesk Lettern, Bauhausstil. Alles klein geschrieben, Bauhausstil. Alles groß geschrieben, Bauhausstil. Tänzer mit kosmischen Kostümen, Bauhausstil. Maschinen, Menschen, Bauhausstil. Mensch, Maschine, Bauhausstil. 100 Jahre Bauhausstil.
The human world is made one.
Wir modern. Modern.
All the countries.
Wir modern.
Losing their distance.
Modern.
The human world.
Wir modern.
Losing distance.
Reduktion und Abstraktion. Statik, Form und Produktion. Reduktion und Abstraktion.